ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1, Leute, hallo und herzlich willkommen, Luigi Pantisano.
Hallo, guten Morgen.
Von der Partei Die Linke, Sie vertreten ja heute in der Sendung die Spitzenkandidatin der Linken Baden-Württemberg, Sarah Miro. Sie sind Platz 2 auf der Landesliste in Baden-Württemberg seit 2017 bei der Linken. Und einige Stuttgarter werden Sie kennen, weil Sie hier bisher Lokalpolitik gemacht haben. Sie kandidieren auch im Wahlkreis Stuttgart 1 jetzt für die Bundestagswahl. Einige Konstanzer werden Sie kennen,
stimmt,
weil Sie dort schon mal als OB, als Oberbürgermeister kandidiert haben. Für alle anderen, jetzt wollen Sie in den Bundestag. Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin 45 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, die sind 7 und 11 Jahre alt, die hören wahrscheinlich gerade auch zu.
Grüßen wir die an der Stelle.
Gerne. Ich habe in Konstanz kandidiert, Sie haben das genannt, das war so ein großer politischer Erfolg von mir, weil ich nicht nur kandidiert habe, sondern fast Oberbürgermeister geworden wäre vor 4 Jahren. Ich habe mit 45% im zweiten Wahlgang das beste Ergebnis eines Linken in Westdeutschland in der Geschichte der Bundesrepublik erreicht und mache hier Lokalpolitik und Kommunalpolitik seit vielen Jahren, bin von Beruf Architekt und Stadtplaner. Meine Eltern sind in den 60er Jahren aus Italien nach Deutschland eingewandert und ich bin über einen sehr langen Weg, ich habe einen Hauptschulabschluss, über den zweiten und dritten Bildungsweg dann zum Studium gekommen und habe so einiges erlebt die letzten Jahre. Und all das, was ich so erlebt habe in meinem Leben, hat mich dazu geführt, politisch aktiv zu werden, mich zu engagieren für andere, die Ähnliches erlebt haben.
Ja. Zum Beispiel?
Naja, eine Ungerechtigkeit in der Bildung, eine Bildungsungerechtigkeit, dass man, wenn man ein Kind ist von einem Elternhaus, in dem die Eltern Tag und Nacht arbeiten. Meine haben in der Metallindustrie gearbeitet, teilweise im zweiten, dritten Job. Meine Mutter hat bei Klassenkameradinnen von mir geputzt, um nebenher sich was zu verdienen. Und dann eben nicht die gleichen Chancen zu haben wie viele andere, mich da einzubringen, zu sagen, nee, diese Ungerechtigkeit, die da besteht, ich möchte, dass alle Kinder in diesem Land die Möglichkeit haben, eine gleiche Chance zu haben, auf die Schule zu gehen, einen Abschluss zu erreichen, studieren zu können oder einen Job zu machen, den sie gerne möchten, oder bei der Wohnungssuche nicht diskriminiert zu werden.
Also soziale Gerechtigkeit ist ein Thema für Sie. Wenn Sie jetzt so erfolgreich waren in der Lokalpolitik, in der Kommunalpolitik, warum wollen Sie dann jetzt im Bundestag?
Ja, weil man schon immer wieder an Grenzen stößt in der Kommunalpolitik, wo es dann immer heißt, naja, wir können jetzt eine Tempo-30-Zone in Stuttgart für den Verkehr nicht einrichten, weil das eine Bundesgesetzgebung, die dort entschieden wird, was Kommunen machen dürfen und nicht. Und das ärgert mich. Oder die aktuelle Diskussion, die wir ja alle erleben, zu Migrationsfragen, zu Geflüchtete, zu Asylrecht, das sind alles Bundesgesetzgebungen.
Aber das sind doch gerade in den Kommunen jetzt gefordert.
Ja, aber es sind Bundesgesetzgebungen, die die Rahmenbedingungen schaffen. Das heißt, wenn auf der Ausländerbehörde in Stuttgart die Menschen nachts Schlange stehen und übernachten müssen auf der Straße, dann liegt es weniger an den Beschäftigten in der Ausländerbehörde, weil sie es nicht hinbekommen, sondern weil es eine Bundesgesetzgebung ist, die darauf ausgelegt ist, Menschen hier abzulehnen, klar zu signalisieren, wir wollen euch hier nicht. Und deswegen will ich in den Bundestag, um auch klarzumachen, nein, da brauchst du andere Stimmen, eine andere Position und eine andere Politik.
Okay, einige Themen schon gesetzt, soziale Gerechtigkeit, Migration, sprechen wir drüber. Wollen aber gleich anfangen mit der Wirtschaft. Vorher noch eins in der aktuellen Sonntagsfrage. Wir müssen erst mal gucken, ob Sie reinkommen in den Bundestag. Der führenden Meinungsforschungsinstitute, da liegt die Partei Die Linke aktuell so bei um die 6-7%, sieht also jetzt Stand heute gut aus. Bündnis Sarah Wagenknecht liegt bei 4%. Sarah Wagenknecht, Stichwort, das war eine der Ikone der Linken. Sie hat jetzt, wie auch viele andere Ex-Linke auch, eine eigene Partei gegründet, hat die Partei verlassen, das ist keine 2 Jahre her. Begründet hat sie das mit ihrer Enttäuschung. Die Linke sei keine Friedenspartei mehr, hat sich zu einer Lifestyle-Linken entwickelt, kümmert sich nicht mehr um die Menschen. Tut das? Die Linke nicht mehr sich um die Menschen kümmern?
Also ich denke, es ist für alle Menschen offensichtlich, die erlebt haben, seit Sarah Wagenknecht am 1. Oktober 2023 aus der Partei ausgetreten ist und erklärt hat, dass sie eine Partei gründet, die nach ihrem Namen benannt ist, wer sich um was kümmert in diesem Land. Und Sarah Wagenknecht ist beschäftigt mit sich selbst. Sie streiten sich gerade weiter, wie sie es in der Linken gemacht hat. Sie hat alle diejenigen mitgenommen. Und alle Widersprüche, die es in der Partei selbst gab, in der Linken, sind jetzt bei ihr gelandet. Es treten Leute aus, sie agiert gemeinsam mit der AfD.
Meine Frage war ja, kümmert sich die Linke noch um die Menschen?
Na klar, das sieht man ja auch. Wir haben, nachdem sie gegangen ist, eine Offensive gestartet als Partei, einen sogenannten Plan, in dem wir gesagt haben, wir gehen an Haustüren und sprechen mit den Menschen, wollen hören, was ist ihnen wichtig. Wir haben Stand heute über 500.000 Türen geklopft. In Stuttgart alleine jetzt in den letzten Wochen über 5.000 sind auch jetzt aktuell Menschen unterwegs von uns an den Türen im Stuttgarter Westen, in Bad Cannstatt an anderen Orten und hören zu und sagen, was sind die Dinge, die ihnen wichtig sind. Und die Menschen sagen uns ganz klar, die hohen Mieten sind ein großes Problem, die steigenden Preise sind ein großes Problem. Okay. Und darum wollen wir uns kümmern und unterstützen auch ganz aktiv. Das heißt, das machen wir, deswegen sehen das auch die Menschen. Da sind wir auch in den Umfragen jetzt bei über 6 und BSW eher bei unter 5.
SWR 1 Baden-Württemberg, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenstelle auf der A7 Ulm Richtung Würzburg in Höhe Dinkelsbühl-Fichtenau. Hier ist eine ungesicherte Unfallstelle A7 Ulm Richtung Würzburg in Höhe Dinkelsbühl-Fichtenau. Bitte vorsichtig fahren, ungesicherte Unfallstelle. Wir sind in SWR 1 Leute, die Sendungen vor der Bundestagswahl mit den in Fraktionsstärke im Bundestag vertretenen Parteien. Heute die Linke, Luigi Pantisano ist bei uns. Sie kandidieren im Wahlkreis 1 Stuttgart. Wir sind in Deutschland mitten in einer Wirtschaftsflaute. Jetzt habe ich es gerade gesagt, Sie kommen aus Stuttgart, starke Region. Hier sitzt die Automobilindustrie und alles, was drumherum dazugehört. Und die schwächelt ordentlich. Wie nehmen Sie diese Wirtschaftskrise wahr als Linke?
Ich nehme sie so wahr, dass die falschen Weichen gesetzt worden sind von Seiten der Wirtschaft. Wenn ich jetzt die Automobilindustrie nehme, die Sie angesprochen haben, dann wäre es notwendig, dass realisiert wird, dass wir eine Klimakrise haben, in der wir stecken und eine immense wirtschaftliche Transformation notwendig ist, auf die wir uns aber nicht begeben haben. Wir diskutieren an der falschen Stelle. Es wird debattiert über E-Mobilität, über E-Autos, E-Motoren und was dazu notwendig ist, E-Ladeinfrastruktur. Ich erlebe das jetzt dieser Tage auch in jeder Podiumsdiskussion überall. Aber faktisch muss darüber nachgedacht werden, wie schaffen wir eigentlich die klimagerechte Mobilitätswende und vor allem, wie schaffen wir diese, wenn es gleichzeitig bedeutet, dass nur noch die Hälfte der heute auf den Straßen fahrenden privaten Autos in Zukunft fahren dürfen, wenn wir es ernst meinen mit den Klimazielen. Das heißt, das Produkt privates Auto ist ein Auslaufmodell. Und hier müsste sich die Autoindustrie die Gedanken und die Frage stellen, wie können wir unsere Arbeitsplätze sichern, wie können wir Wirtschaft erhalten, wenn mit diesen Vorauszeichen.
Okay, da sind Sie jetzt bei Mobilitätspolitik, aber wenn Sie eine nachhaltige, klimagerechte Wirtschaftswende schaffen wollen, dann brauchen Sie eine starke Wirtschaft. Und Fakt ist, Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit hat in den vergangenen Jahren deutlich nachgelassen. Wir sind abgerutscht im internationalen Vergleich von Platz 6 auf Platz 24. Sie brauchen eine starke Wirtschaft. Also was bietet die Linke an? Die Wirtschaft, die Deutschland ja stark gemacht hat, sodass wir überhaupt von Transformation sprechen können, nach vorne zu bringen.
Naja, die Politik muss die Unternehmen dabei unterstützen, auch mit finanziellen Mitteln in der Wirtschaftskrise speziell zu investieren und investieren beispielsweise in die Transformation, in die Veränderung. Das heißt, ein Automobilunternehmen wie Daimler muss in Zukunft ein Mobilitätsunternehmen werden und die die nötigen Mittel bekommen dafür, um zum Beispiel Busse, Bahnen, Bahninfrastruktur zu schaffen, um zu sagen, wir sind der Motor für eine mobilitätsgerechte Wende, eine klimagerechte Mobilitätswende. Und dafür braucht es die Mittel. Aber das kann die Bundesregierung nicht, das kann die Politik nicht, weil wir durch eine Schuldenbremse selbst uns stranguliert haben und wir nicht die notwendigen Investitionen liefern können, gerade in der Wirtschaftskrise.
Okay, da habe ich jetzt mal was Konkretes. Sie wollen die Schuldenbremse also eher aufweichen oder abschaffen. Okay, bedeutet natürlich, dass man Schulden macht, die man dann wieder an nächste Generationen weitergibt. Aber nochmal zu den Rahmenbedingungen. Ja? Also ich glaube, eine Industrie kann ja mehr Busse oder Bahnen produzieren. Die Frage ist nur, wie wollen Sie die Wirtschaft dazu bringen? Wollen Sie es verordnen?
Ja, klar, natürlich politisch. Also zum einen politisch zu sagen, wir haben Ziele, die wir definiert haben. Die Bundesregierung auf europäischer Ebene, internationaler Ebene, Kommunen sagen, wir wollen klimaneutral werden, aber niemand sagt, wie sie es machen wollen, konkret. Und konkret ist beispielsweise im Sektor der Mobilität zu sagen, wir haben dieses Ziel, wir wollen es erreichen. Und was für eine Rolle kann da die Wirtschaft spielen? Und da finde ich schon, dass es die Aufgabe der Politik ist, gemeinsam mit Unternehmen, mit einer Führungsebene, aber eben auch mit Einbeziehung der Beschäftigten, die oftmals besser wissen, wie die Führungsebene, was die Produkte sind, die notwendig wären, gemeinsam zu entscheiden, diese Linien zu setzen und dann uns dahin zu bewegen. Und dafür braucht es finanzielle Mittel und dafür braucht es aber eben auch politische Rahmenbedingungen, die man setzt und verfolgt.
Zu hohe Steuern, zu viel Bürokratie, zu hohe Energiekosten. Das ist das, was man von der Wirtschaft immer wieder hört. Und dass es der nicht gut geht, das können wir, glaube ich, objektiv aktuell feststellen. Wir sind im dritten Jahr einer Wirtschaftsflaute in Deutschland. Wie würden Sie, wie würde die Linke, Luigi Pantisano ist bei uns von der Linken, konkret rangehen, zum Beispiel die Bürokratie abzubauen? Oder sehen Sie das Problem gar nicht?
Doch, es gibt natürlich ein Problem, weil es sehr viele Bestimmungen gibt, die das Leben der Unternehmerinnen und Unternehmer im Land schwer machen. Aber es gibt auch Bestimmungen, die sinnvoll und richtig sind. Es wird viel diskutiert dieser Tage, dass das Lieferkettengesetz abgeschafft werden soll. FDP und CDU oder die AfD sagt es, aber beim Lieferkettengesetz geht es darum, Menschenrechte einzuhalten beim Einkauf, bei der Produktion im Ausland von Waren. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das Lieferkettengesetz aufrechterhalten. Oder die Belegpflicht für UnternehmerInnen, dass sie auch Mindestlohn bezahlen, dort wo Mindestlohn bezahlt werden muss, weil die Abschaffung von bestimmten bürokratischen Dingen würde dazu bedeuten, dass Arbeitnehmerrechte enthoben und aufgehoben werden. Das finden wir falsch. Was zum Beispiel aber notwendig wäre, ist für die Baubranche beispielsweise, wenn Menschen mit Migrationsgeschichte, AusländerInnen, die keinen deutschen Pass haben, wenn sie einen Arbeitswechsel haben von einem Unternehmen zum anderen, nicht an die Ausländerbehörde gehen müssen, den Arbeitswechsel anmelden müssen, warten müssen, dass dieser akzeptiert wird und dadurch Monate ins Land verstreichen, dass sie den neuen Arbeitsplatz anfangen können. Das heißt, dadurch geht zum Beispiel der Bauwirtschaft ganz viel Arbeitskraft verloren, die notwendig wäre eben auf Baustellen und nicht irgendwie in den Schlangen vor irgendwelchen Ausländerbehörden. Das sind solche Dinge, an die man rangehen kann und rangehen müsste, um es der Wirtschaft einfacher zu machen.
Also das ist schon mal so weit. Gehen wir mal zum Thema Energie. Also was wollen Sie denn zum Beispiel tun, um die Energiepreise in Deutschland zu senken? Die sind ja im europäischen Durchschnitt eher auf der höheren Seite. Und das wird immer wieder als Problem auch für Privathaushalte. Viele Menschen fragen sich am Ende des Monats, wie kann ich meine Stromrechnung zum Beispiel bezahlen?
Also wir schlagen vor, dass es gestaffelte Energiepreise gibt, die Menschen, die weniger haben, weniger Kosten tragen müssen an den Energiepreisen und höhere Einkommen, Menschen, die mehr verdienen, mehr bezahlen und es dadurch sich ein bisschen ausgleicht. Für uns ist ganz klar aber auch, dass wir die Klimakrise sehr ernst nehmen und wir in erneuerbare Energien investieren müssen und ganz klar diesen Weg gehen müssen. Alle Debatten über Wiedereinführung der Atomenergie, was auch von fast allen irgendwie im Moment kommt, im bürgerlichen Lager sind, finde ich, irre und auch komplett der falsche Weg. Und was auch komplett nicht geht, ist, dass wir sagen, wir wollen billiges russisches Gas kaufen und dann dadurch indirekt die Militärmacht Russlands finanzieren. Das heißt, das lehnen wir auch ab.
Es gibt auch Argumente dafür. Also viele sagen ja, wir importieren einen relativ hohen Anteil, gerade jetzt im letzten Jahr, relativ einen hohen Anteil an Atomenergie, zum Beispiel aus Frankreich. Das macht ja dann auch irgendwie keinen Sinn, wenn wir sagen, wir haben keine AKWs, importieren dann aber Atomstrom aus Frankreich zum Beispiel. Und was, wenn eben mal kein Wind geht? Was macht man dann?
Also wir importieren vor allem im Moment auch, gerade im letzten Jahr war das so, erneuerbare Energien und da ist der Anteil viel höher.
Haben wir höher importiert, genau. Aber trotzdem war noch eine ganze Menge Atomenergie.
Ist klar, ist drin, das ist auch falsch, aber wir müssen ja deswegen ja genau da rein investieren. Das heißt, auch da kann die Politik Rahmenbedingungen setzen, Klarheit schaffen, nicht irgendwelche Debatten aufmachen, wie wir könnten doch wieder irgendwie zurück in die Vergangenheit, sondern wir wollen in die Zukunft gehen und müssen dann investieren in erneuerbare Energien, dass wir nicht mehr angewiesen sind auf den Import von Atomstrom. Und ich finde, da spielt die Europäische Union ja eine große Rolle. Wir reden viel über die EU und über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und Kooperation. Ich finde, hier müssen die europäischen Staaten zusammenarbeiten und insgesamt überall von der Atomenergie abkehren und in erneuerbare Energien investieren. Das ist eine Aufgabe, die nicht alleine Deutschland stemmen kann, sondern das müssen alle machen, weil das verstehe ich. Für viele ist es nicht zu erklären, warum in Frankreich Atomenergiezentren neu gebaut werden, aber wir hier nicht.
Okay, mal eine andere Frage. Wenn Sie sagen, erneuerbare Energien machen uns unabhängiger, der Satz ist sicherlich nicht falsch, aber wir haben natürlich das Problem, Windparks stehen vor allem in Norddeutschland. Wir haben keine Trassen, die die Energie dann zum Beispiel hier in Süden, wo nicht so viele Windräder stehen, was viele übrigens auch ablehnen, Windräder in der Landschaft stehen zu haben. Die Transportmöglichkeiten sind schwierig. Ich formuliere es mal so, noch ist es ja stark subventioniert, die erneuerbaren Energien. Wenn man jetzt diese Subventionen irgendwann einstellt, wird sie dann noch teurer, die Energie in Deutschland?
Nee, das glaube ich nicht. Bin ich überzeugt davon, dass wir diese Windenergie auch hier vor Ort schaffen müssen. Wir vertreten das ganz klar, die Linie, die Restriktionen, die da teilweise künstlich aufgemacht werden, vor allem von CDU und CSU, in Bayern oder in Baden-Württemberg, die Entfernungen von dem Windkraft zu einem nächsten Ort oder Scheindebatten, die da teilweise geführt werden, um Menschen Angst zu machen über Windräder, finde ich falsch. Ich finde, dass wir auch hier dezentral, nicht nur an der Nordsee, sondern eben auch vor Ort in Baden-Württemberg, in Bayern, an anderen Orten Windkraft aufstellen müssen, Windräder aufstellen müssen. Und Landschaft hat sich immer verändert in der Vergangenheit. Es ist nicht so, dass es die eine Landschaft gibt, die immer so aussehen muss, sondern ich finde ein Windkraftrad weit angenehmer und schöner wie Atomkraftwerk oder andere Industrieanlagen, die Gas in die Luft pusten, viel fragwürdiger. Und so ist mir da viel lieber, dass wir stärker in Windkraft reingehen oder in Solarenergie.
Atomkraftwerk steht halt nicht an jeder Ecke.
steht nicht an jeder Ecke, aber Windräder stehen dann eben dezentral an verschiedenen Orten, dann vielleicht nicht geballt 20, 30, 40 an einer Stelle, sondern 2, 3, 4 Windräder an einem Ort. Und da, denke ich, können wir uns auch daran gewöhnen, weil, wie gesagt, es geht um die Zukunft unserer Kinder. Wir müssen eine klimagerechte Gesellschaft schaffen, sonst werden die Kosten und die Umwälzungen gesellschaftlichen so immens sein, dass wir das nie wieder beheben können. Das heißt, ich denke, lieber in Windkraft wie überschwemmte Dörfer in Deutschland. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Mhm. Tax the rich, besteuert die Reichen. Das ist Ihr Mantra, steht auch auf vielen Plakaten, die Sie haben. Immer wieder bekommen Sie in der Argumentation auch auf die Besteuerung von Besserverdienenden zu sprechen. Wie und ab welchem Gehalt wollen Sie denn die Sie als reich definiert haben, besteuern?
Also erstmal, wenn wir die Einkommensteuer sehen, sagen wir, dass wir alle Menschen, die bis 7.000 Euro brutto verdienen, entlasten wollen. Sie sollen mehr haben, mehr netto vom bisherigen Brutto. Und 7.000 Euro ist schon sehr viel. Und alles, was drüber ist, soll belastet werden und auch in der Einkommensteuer mehr bezahlen. Aber uns geht es vor allem um Vermögen. Wir haben es heute im Radio gehört, in den Nachrichten, das Privatvermögen in Deutschland ist gestiegen auf 9 Billionen Euro. Das heißt, wir wollen Vermögende besteuern, große Vermögen. Sagen, 1 Million pro Person soll frei bleiben im Vermögen. Das heißt, das Häuschen, die Wohnung, die man hat, die wird nicht besteuert. Und ab der 2. Million 1%. Progressiv steigen bis 50 Millionen 5% im Jahr. Und dann bei Milliardären, die es eben auch gibt, dann eben eine besondere Steuer, sodass dieses Vermögen auch bis zu einem Drittel besteuert werden kann über die Zeit, weil es kann nicht sein, dass in diesem Land 5 Menschen so viel Vermögen besitzen wie 42 Millionen dieses Landes. Und wir wollen etwas grundlegend daran verändern.
Mhm. Das ist jetzt ein bisschen natürlich eine zugespitzte Formulierung, die Sie auch verwenden. Eine Vermögensteuer hat es in Deutschland schon mal gegeben, bis 1997, seitdem ist sie ausgesetzt. Wie viel Einsparung versprechen Sie sich denn davon? Also konkret so in Milliarden Euro?
Naja, also kommt darauf an, wie man das alles zählt, was da an Summen zusammenkommen, die verschiedenen Aspekte der Besteuerung, die wir haben, sozusagen jetzt die ganz konkrete Zahl, wie viel das ist, was wir einnehmen, kann ich Ihnen nicht beziffern, aber klar ist, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt schaffen wollen im Bundesetat. Und da gab es jetzt einige Studien, die das dargelegt haben, Ökonomen, die das weit besser können wie ich, in den Zahlen, die klar besagen, dass durch das Steuermodell der Linken wir als einzige Partei im Moment diejenigen sind, die sagen, wie wir die Ausgaben, von denen wir auch sprechen, in Bildung, in Gesundheit, in Sozialem, in Rente, finanzieren wollen, und das können wir über diese Vermögenssteuereinnahmen da noch machen.
Ich habe Vermögenssteuer ist eine Sache. Ich habe es mal mit über die Einkommensteuer jetzt versucht auszurechnen. Es sind 30.000 Einkommensmillionäre knapp in Deutschland gerade. Das sind 0,07% aller Einkommensteuerpflichtigen. Ihr Spitzensteuersatz wird also 330.000 Euro pro Person mehr Steuern als bisher in dieser Personengruppe einbringen. Wenn ich das jetzt rechne, das gibt knapp 10 Milliarden mehr in die Kasse. Damit kann man jetzt gar nicht so wahnsinnig viel machen.
Nee, das ist, wie gesagt, nur ein Baustein. Das ist richtig. Das ist nicht viel, aber das ist auch ein Aspekt, aus dem wir sagen, wir wollen da 10 Milliarden Euro holen. Die Vermögen, die Erbschaftssteuern und die anderen Aspekte, die dazukommen, belaufen sich dann im Jahr. Ich will keine falsche Zahl nennen, aber es ist um die 300 Milliarden Euro im Jahr, die wir da einnehmen können, die wir sagen, das wollen wir uns da holen, um eben die notwendigen Ausgaben ins Gemeinwesen zu tätigen.
Bleiben wir kurz bei der Steuer. Soll das auch für Unternehmensgewinne gelten? Weil die werden ja auch nicht selten reinvestiert. Wenn Sie die jetzt abziehen, dann können die nicht mehr reinvestiert werden.
Genau, Unternehmensgewinne sind damit nicht gemeint, sondern es sind die Einkommen, die privaten.
Okay, dann schauen wir mal noch genauer drauf. Genau. Also wenn Sie jetzt diese Vermögenssteuer zum Beispiel nehmen, ja, ab 1 Million 1%, haben Sie ja gesagt, wollen Sie da auch Immobilieneigentum mit reinziehen?
Immobilieneigentum wird mit betrachtet, genau. Also, wie gesagt, also bei einem Paar.
Das heißt, wenn ich jetzt ein Häuschen geerbt habe von meinen Eltern, das ist jetzt so und so viel wert zum Beispiel, oder von meinen Großeltern oder wo auch immer, und dann wird das besteuert.
Genau. Aber das ist sozusagen, 1 Million ist, wie gesagt, frei. Das heißt, bei einem Paar sind es schon 2 Millionen. Das heißt, man muss erstmal eine Immobilie haben, die dann 2 Millionen Euro wert ist. Und dann eben darüber, also sagen über der 2. Million, also wenn dieses Gebäude dann 3 Millionen wert ist, dann wird die 1 Million drüber mit 1% besteuert, das sind dann 10.000 Euro im Jahr. Das ist, finde ich, eine Summe, die tragbar ist und möglich ist bei einem Vermögen, wie gesagt, von 3 Millionen Euro. Und da sprechen wir von ganz wenigen Menschen, die in so einer Dimension an Vermögen drankommen, weil die ganz große Masse der Menschen eben das nicht hat. In Stuttgart ist jedes siebte Kind armutsgefährdet oder lebt in Armut und wir wollen etwas daran grundlegend ändern.
Sie wollen ja auch die Abgeltungssteuer abschaffen. Da gehört ja unter anderem auch die Kapitalertragssteuer dazu. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, oder? Da entlasten Sie doch die Gutverdiener dann wieder. Oder habe ich das was falsch verstanden?
Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen, muss ich zugeben. Bei der Kapitalertragssteuer geht es vor allem uns darum, dass, also zumindest auf jeden Fall, weil die Debatte ja auch aufkam durch den Vorschlag von den Grünen und Robert Habeck, dass eben nicht, weil im Ansatz ist es ja richtig, es ist nur falsch, dass man sozusagen die vielen KleinsparerInnen besteuert durch eine Kapitalertragssteuer, sondern eben diejenigen, die von dem Kapital leben, die einfach nur durch Geld haben und Geld generieren, ihr Einkommen bestreiten. Mhm. Und um diese geht es uns und eben nicht um die kleinen, mittleren Sparer, die da einfach für ihre Kinder einen Sparplan anlegen irgendwo. Genau.
Wir sind beim Thema Wohnen und das ist ein eigentlich für die Menschen wichtiges Kernthema, was im Wahlkampf aktuell gar nicht so einen großen Widerhall findet. Wir wollen darüber sprechen, weil in Deutschland herrscht Wohnungsknappheit. Die aktuelle Regierung kam mit dem Bau neuer Wohnungen, vor allem im Sozialsektor, also im Niedrigmietensektor, nicht hinterher. Wie will die Linke die Wohnungsknappheit in Deutschland beseitigen?
Also ich widerspreche ungern, aber wir haben keine Wohnungsknappheit in Deutschland, sondern das eigentliche Problem ist explodierende Mietpreise. Wir sind sehr viel an Haustüren unterwegs im Moment als Linke bundesweit und sprechen mit den Menschen und sie sagen uns nicht, sie finden keine Wohnung, sondern sie sagen, die Mieten sind zu hoch. Und da ist das Problem, wo man ansetzen muss. Wir lösen es nicht ausschließlich, indem wir sagen, wir bauen x 100.000 Wohnungen im Jahr, sondern wir müssen grundlegend etwas ändern daran, dass Wohnungen mittlerweile ein Marktobjekt sind, mit dem spekuliert wird. Was früher das Sparbuch war, ist heute eine Wohnung. Banken, Immobilienkonzerne bieten Wohnungen an als Kapitalanlagemöglichkeit oder eben im Alter für die Rente anzusparen, kauft man sich eine Wohnung und lässt Menschen darin wohnen, die dann über die Miete einen Zinssatz erzeugen, den man dann im Alter nutzen kann oder eben für große Immobilienunternehmen, die ja das viel größere Problem sind, mit Wohnraum spekulieren, am Aktienmarkt handeln und ihren Aktionärinnen dann eben Zinsen ausschütten. Das heißt, wir wollen grundlegend rangehen und sagen, Wohnen ist ein Menschenrecht, Wohnungen sind zum Leben da und nicht zum Geldverdienen gedacht. Und diese Denkweise wollen wir einbringen.
Mhm. Es gibt einen kontinuierlichen Rückgang allerdings von sogenannten Sozialwohnungen seit den 1990er Jahren. Ich denke, die Zahl, wie viele da fehlen, die ist Ihnen bekannt?
Um die 900 bis 1 Million.
Genau.
900.000 bis 1 Million.
Ja, also da haben Sie jetzt gesagt, diese Wohnungen fehlen gar nicht, mehr oder weniger. Das ist aber eine sehr hohe Zahl dafür. Das sind wirklich 900.000 Wohnungen nicht da oder sind die einfach nur falsch besetzt? Oder wie kann ich das verstehen, die Aussage, die Sie gerade gemacht haben?
Die Wohnungen sind ja da, die sind ja nicht weg, die lösen sich ja nicht in Luft auf, sondern was sich auflöst, ist die Sozialbindung. Diese Sozialbindung ist eine politische Entscheidung. Das sind Wohnungen, die wir subventioniert haben mit öffentlicher Hand oder meistens auch öffentlich gebaut haben. Und dann sagt man, nach 20, 25 Jahren sind diese Wohnungen gelten nicht mal als gefördert und die dürfen auf dem freien Markt praktisch dann zu höheren Preisen vermietet werden. Das ist doch das Problem. Wir könnten mit politischen Regeln sagen, nein, das machen wir nicht mehr mit Wohnungen, die öffentliche Hand gebaut hat, die wir finanziert haben und subventioniert haben, die bleiben auf Ewigkeit sozial gebunden, dann hätten wir dieses eine Problem schon mal gestoppt.
Also können auch nicht verkauft werden, so wie zum Beispiel in Berlin ja mal im großen Stil in den 90er Jahren und auch Nullerjahren geschehen, dass man so landeseigene Wohnungen verkauft hat.
Ja, oder in Baden-Württemberg. Fast 20.000 Wohnungen, die in Baden-Württemberg verkauft worden sind, die landeseigen gebaut worden sind, erstellt wurden, vermietet waren und sobald dort jemand auszieht, werden die Wohnungen zu exorbitant hohen Preisen, mittlerweile von Vonovia, die diese Wohnungen besitzt hier in Stuttgart, dann vermietet. Und das ist das Problem am Wohnungsmarkt, das heißt die hohen Mietpreise und eben nicht die fehlenden Wohnungen. Was wir machen müssten, ist, dass wir einen hohen Wohnraumanteil haben, in dem oftmals Menschen, die alleine sind, drin leben. Viel zu große Wohnungen, gerade auch im Alter. Sie würden auch manchmal gerne eine kleinere Wohnung haben, aber würden sie umziehen in eine kleinere Wohnung, würden sie meist mehr bezahlen für Miete für die große Wohnung, die sie haben. Aber zum Beispiel 11.000 leerstehende Wohnungen in Stuttgart, Baden-Württemberg sind es weit, weit mehr, hunderttausende Wohnungen, die leer stehen, diese Wohnungen zu nutzen und zu sagen, wir bauen sie um, wir machen ein großes Umbauprogramm, wir verkleinern Wohnungen, wir passen sie an die neuen Lebensverhältnisse. Die Lebensmodelle sind nicht mehr klassisch Mann, Frau und zwei Kinder, sondern alleine oder Paare, die gemeinsam leben oder in WGs leben, ältere Menschen mit jüngeren Menschen zusammen. Und da müssen wir die Wohnbausubstanz, die wir haben, verändern. Da spreche ich auch ganz stark als Architekt und Stadtplaner, weil das Dinge sind, die in der Fachwelt seit Jahren diskutiert werden, aber von der Politik kontinuierlich ignoriert werden. Man kommt lieber mit irgendwelchen Fantasiezahlen und Wohnungen, die man jedes Jahr bauen will.
Also die Wohnungsgesellschaften sind natürlich das eine, aber das andere sind natürlich ganz normale Eigentümerinnen und Eigentümer, die vielleicht eine Wohnung haben, damit ihre Altersvorsorge machen. Wenn Sie jetzt da, Sie wollen ja einen Mietendeckel einziehen, dieses Wort ist noch gar nicht gefallen. Mhm. Mietendeckel, das ist eigentlich das Kernobjekt Ihres Wahlprogramms bei der Linken. Wenn Sie jetzt einen Mietendeckel einziehen und eine Mietpreisbremse, ja, ist das dann für diese, da werden doch diese Leute, diese Einzeleigentümer, die jetzt vielleicht eine kleine Wohnung sich gekauft haben für und die auch finanzieren und so weiter und so weiter, die werden dann A, nicht mehr investieren und B, auch nichts mehr von ihrer Altersrendite haben.
Nee, warum? Es geht, das ist der Punkt, die Rendite. Das ist die Frage, wie hoch darf die Rendite sein auf Mieten? Und wir sehen, die darf nicht so hoch sein. Wir wollen die Mieten deckeln auf der ortsüblichen Vergleichsmiete an dem jeweiligen Ort, wo die Wohnung besteht. Und diese Vergleichsmiete ist so hoch, dass sie ausreicht dafür, Geld zur Seite zu legen, um die Wohnung zu sanieren nach entsprechenden Jahren und eben auch einen kleinen Anteil sich anzusparen, aber dann hört es irgendwann auf. Und es kann nicht sein, dass Wohnraum dazu genutzt wird, Rendite zu erzeugen, die höher ist, wie einem die Bank gibt. Und das ist leider die Realität. Man investiert in Wohnraum, viele investieren in Wohnraum, weil es dort höhere Renditeerträge gibt. Man kann einmal auf ImmoScout gehen und draufklicken und die meisten suchen nach Mieten, aber wenn man dann draufklickt und sagt, ich will eine Wohnung kaufen, dann werden einem nicht Wohnungen angeboten, sondern Kapitalanlageobjekte. Und das ist der Fehler im System. Das heißt, den Mietendeckel, Mieten zu beschränken in der Höhe, damit man nicht zu viel Ertrag daraus generiert und Spekulation auf dem Wohnmarkt beenden.
SWR1 Leute mit Luigi Pantisano von der Partei Die Linke. Knapp die Hälfte der Bevölkerung sieht das Thema Migration als das drängendste politische Thema im Land. Wir sind mitten in einem Migrationswahlkampf. Vergangene Woche gab es in München erneut ein schreckliches Verbrechen. 24-jähriger Afghane fährt in den Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi, tötet zwei Menschen, darunter ein zweijähriges Kind, verletzt mindestens 37 weitere Menschen. Wie möchte Die Linke die innere Sicherheit im Land stabilisieren, damit solche Angriffe aufhören?
Also da wird sehr vieles im Moment miteinander vermischt und das ist das Bittere daran, weil das sehr viele Menschen betrifft und trifft und die Diskussion, die gerade stattfindet für unsere Gesellschaft, einen Spaltpilz setzt in wir und ihr, in dem sozusagen Migrantinnen insgesamt, Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, mit Geflüchteten, mit Straftäterinnen in einen Topf geworfen werden und verallgemeinert wird und eine immense Brücken abgerissen werden innerhalb unserer Gesellschaft. Das finde ich sehr, sehr gefährlich. Wenn wir über die innere Sicherheit reden.
Können Sie trotzdem verstehen, dass das die Leute aufwiegelt?
Das verstehe ich, weil da auch politisch dieses Thema aufgewiegelt wird, über soziale Medien, über Politikerinnen und Politiker, die diese eine Tat von einer Person nehmen und alle Menschen in einen Topf werfen. Schauen Sie, wir können doch nicht darüber diskutieren, dass ein Afghane eine Straftat begeht und wir dann entscheiden, Afghanen, die eine Berechtigung hätten, nach Deutschland zu kommen und hier in Sicherheit zu leben, weil sie fliehen von einem Terrorregime der Taliban, dann kollektiv bestrafen und sagen, ihr dürft hier nicht mehr her, weil einer von euren Leuten hat sich nicht benommen. Das ist eine rassistische Debatte, die stattfindet, über die wir eigentlich wenig lösen, haben eigentlich ein Problem. Es gibt psychisch kranke Menschen. Warum haben denn Geflüchtete, die hochtraumatisiert hier leben, keine Therapieplätze? Warum dauert es 3 Jahre, bis sie die Möglichkeit bekommen, betreut zu werden? Wo ist die Prävention, über die wir diskutieren müssten? Weil, indem ich jemanden abschiebe oder keine mehr reinlasse, ist doch das Problem von Gewalttaten doch nicht gelöst. Und warum reden wir in diesem Land eigentlich nicht über die eigentlichen Gefahren im Land? 40.000 rechtsextreme Straftaten im Jahr 2024, über 1.400 im Jahr gewalttätige Straftaten mit Gewalt, jeden Tag mehrere Flüchtlingsheime, die in die Luft gejagt,
das gibt's auch, die angegriffen werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bleiben wir mal kurz bei der, also wenn wir mal auf die Statistik schauen, dann sind knapp ein Drittel der Tatverdächtigen aller Straftaten haben keinen deutschen Pass, sind Ausländer. Ihr Anteil in der Bevölkerung liegt bei 15%. Ist auch deutlich angestiegen jetzt der Anteil. Das muss man doch irgendwie auch adressieren. Oder sehen Sie das nicht?
Das sind Zahlen vom BKA, aber da gibt es ja auch genug Erklärungen, warum diese Zahlen sehr fragwürdig im Sinne von vorsichtig betrachtet werden müssen. Ja? Also unter den ausländischen Straftätern sind beispielsweise Touristinnen und Touristen, Grenzgängerinnen, die hierher kommen und eine Straftat begehen, die fließen damit ein. Oder eben ist es auch so klar, dass wenn die Polizei in eine bestimmte Personengruppe reinblickt und hineinleuchtet und dort besonders oft kontrolliert, die StraftäterInnen dann besonders hoch sind. Oder es gibt Studien, die belegen, dass Straftäterinnen mit Migrationsgeschichte eher angezeigt werden wie ein Michael, der eine Straftat begeht oder untereinander. Da gibt es verschiedenste Studien, die das belegen. Die Polizei selbst warnt davor, diese Zahlen so auszulegen und zu sagen, naja, die Quote ist so viel höher und deswegen sind die gefährlicher wie andere. Mhm. Das ist die falsche Diskussion. Und
also Sie sagen, es gibt eigentlich kein Problem mit migrantischer, nenne ich es jetzt mal, Kriminalität oder mit Kriminalität von Migrantinnen und Migranten begangen. Weil es gibt ja immer mehr so Meldungen, dass sich Menschen auch nicht mehr so sicher fühlen in Deutschland.
Ja, wir haben ein Problem mit Kriminalität. Und wir haben zum Beispiel ein Problem mit einer männlichen Kriminalität. Das Problem sind doch Männer, die zum Beispiel im häuslichen Umfeld ihre Frauen fast jeden Tag töten. Wir haben ein Problem von Feminiziden. Die Messerattacken und Gewalttaten finden vor allem im häuslichen Umfeld statt und nicht im öffentlichen Raum. Darüber reden wir nicht. Ich habe es vorhin genannt, 40.000 rechtsextreme Straftaten im Jahr. Wer fühlt sich denn sicher und unsicher? Ich erlebe es in meinem Umfeld, dass Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die einen Dreitagebart haben, schwarze Haare haben, in einen Topf geworfen werden, sich unsicher fühlen müssen. Unsicher sind, wenn sie in der Stadt laufen und von Polizisten beobachtet werden und eventuell auch eher und öfter kontrolliert werden wie andere oder bei der Wohnungssuche keine Wohnung bekommen aufgrund der Stimmung, die entstanden ist in diesem Land. Das heißt, das sind die Probleme oder die Unsicherheiten, die bestehen, vor allem in einem Bundesland, in dem ein Drittel der Bevölkerung eine Migrationsgeschichte hat und in Städten wie Stuttgart die Hälfte eine Migrationsgeschichte hat und bei den unter 18-Jährigen sind wir bei 60-70%. Das heißt, ist doch klar, dass dann bei den StraftäterInnen die Anzahl derjenigen mit Migrationsgeschichte höher ist.
Aber es bleibt doch trotzdem dabei, Herr Pantisano, es gab in Solingen einen Anschlag, in Brockstedt, im ICE zwischen Regensburg und Duisburg, Illerkirchberg, Mannheim, Magdeburg, Aschaffenburg, diese Woche München, gestern in Villach in Österreich, da gab es auch wieder so eine Geschichte mit einem syrischen Staatsbürger, der also mit einem Messer einen 14-Jährigen getötet hat, mutmaßlich. Das ist schon viel, also das können Sie nicht ganz von der Hand weisen. Das sind auch so spektakuläre Taten. Natürlich, da kann man nicht vielleicht eins mit dem anderen wegargumentieren. Muss man nicht trotzdem was dagegen tun?
Na klar, aber in der letzten Woche ist es auch passiert, dass ein deutscher Staatsbürger mit einem Messer im öffentlichen Raum jemand anderen versucht hat abzustechen. Und diese Straftaten passieren ja auch. Das Problem ist nicht die Herkunft eines Straftäters, sondern die Straftat an sich. Und oftmals sind es Menschen, die psychisch krank sind und Verfolgungswahn leiden, Probleme haben, verschiedenster Art, sozialer, psychosozialer. Und da müssen wir rangehen. Die Frage ist, wie können wir diese Probleme lösen, dass Menschen nicht zu Straftätern werden? Warum haben wir uns in unserem Land eigentlich von diesem Weg abgewendet, zu sagen, wir gehen an die Ursachen ran, wir unterstützen Menschen darin, dass sie nicht straffällig werden, wie dass wir sagen, wir werfen alle kollektiv in einen Topf und bestrafen dafür die gesamte Gruppe.
SWR 1, Leute, um 11:06 am Sonntagvormittag mit Luigi Pantisano von der Linken. Wir haben gerade über das Thema Migration gesprochen und waren beim Punkt angekommen, das wollen wir jetzt unbedingt noch aufgreifen, dann kommen gleich die Fragen der Hörerinnen und Hörer. Sie wollen verhindern, dass eben Menschen mit Migrationshintergrund zu Straftäterinnen und Straftätern werden. Wie wollen Sie das machen? Was hat die Linke anzubieten, um Menschen in Deutschland gut und noch besser zu integrieren?
Es geht um Teilhabe und Chancengerechtigkeit in unserem Land für alle Menschen. Integration ist ja nicht nur so eine Sache wie in eine Richtung und die einen müssen sich woanders rein integrieren und wenn ein Mensch aus Syrien Helene Fischer Songs auswendig singen kann, ist er dann integriert, sondern es geht darum, dass wir in der Bildung, bei der Arbeit, in der Prävention, in der Extremismusabwehr früh ansetzen und das bei allen Menschen. Das heißt, wir müssen verhindern, dass in Unterkünften, in denen Geflüchtete meist massenweise gemeinsam zusammensitzen, verhindert wird, dass sie abdriften in Gruppen, die ihnen scheinbare Angebote machen, sie aufzunehmen und dass dann Extremismus und gefördert wird und sie abrutschen gesellschaftlich. Das gilt für jede Bevölkerungsgruppe, sowohl bei Jugendlichen wie bei Erwachsenen. Ich denke, wir haben die Mittel, wir haben die Programme, wir haben die Initiativen, die Institutionen.
Wie wollen Sie es machen?
Ja, wir müssen zum einen die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, dass in den Kommunen Initiativen, die da sind, wie zum Beispiel über Bundesförderprogramme, dann eben Prävention stattfindet, über pädagogische Kräfte, die in diesen Orten sind, die untersuchen, die schauen, okay, dort gibt es mögliche Gefahren, da gehen wir rein und begleiten die Menschen und holen sie aus einer Situation raus oder verhindern, dass sie abrutschen in extremistische Situationen. Und bei Straftäterinnen und Straftätern im öffentlichen Raum haben wir eine mobile Jugendarbeit, haben Jugendhäuser in Strukturen, dort, wo es dies nicht gibt, muss der Bund und müssen Länder finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, dass es diese Anlaufstellen gibt, um Menschen auch aufzufangen. Oftmals ja auch bei Geflüchteten junge Männer, die ohne Familie hier leben, alleine sind und dieses wichtige Netzwerk einer Familie gar nicht haben. Und dadurch braucht es dann die öffentliche Hand durch solche Maßnahmen, die da unterstützt.
Das klingt nach einer riesigen gesellschaftlichen, finanziellen und auch personellen Leistungsanstrengung, die man da wird erbringen müssen. Wie wollen Sie das bewerkstelligen?
Naja, wir machen das ja auch schon in großen Teilen. Wie gesagt, wir diskutieren über die einzelnen Fälle, die schlimm genug sind, die ich nicht mindern will in der Dramatik. Ich habe selbst kleine Kinder, wir haben darüber gesprochen und die Vorstellung alleine, dass mein Kind irgendwie abgestochen werden könnte, ist unvorstellbar. Aber wir müssen, wir leisten trotzdem sehr vieles. Wir haben ein Land, in dem Menschen leben aus sehr, sehr vielen Ländern der Welt und wir arbeiten, wir sitzen hier in einem Interview, wir belegen Führungspositionen in diesem Land, wir leisten Großes. Und da passiert schon sehr viel Gutes. Wir haben die Mittel, wir dürfen uns selber nicht kleiner machen, wie wir sind. Ich möchte nochmal daran erinnern und ich bin überzeugt davon, dass dieser Satz auch bis heute gilt, den Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das und wir schaffen das auch sehr gut, meines Erachtens, auch heute noch.
Wir kommen zu den Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Hier schreibt zum Beispiel Bernhard Balle, auch ein bisschen an mich gerichtet. Er sagt, ich soll bitte keine Themen platzieren, ohne die Möglichkeit zu geben, zu antworten. Beispiel Schuldenbremse. Da sagt er, Schulden werden zwar an die nächste Generation weitergegeben, das ist negativ, ohne zu sagen, oder beziehungsweise die nächste Generation profitiert aber ja auch von den Investitionen, positiv. Ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich d'accord, nehme ich mal an.
Ja, vielen Dank. Ich hatte vorhin auch das Gefühl, vielen Dank an den kein Moderator mischen, sondern den Punkt wollte ich gerne ausführen. Genau, es geht darum, wenn wir nicht investieren in die Zukunft, dann sind die Kosten bei der nächsten Generation gelandet, die dann in irgendeiner Weise Brücken sanieren müssen, Schulen sanieren müssen und so weiter. Und alles, was wir heute nicht ausgeben, müssen wir in Zukunft doppelt zurückzahlen.
Caro aus Höpfingheim möchte wissen, Auto abschaffen, Fragezeichen. Wie soll das auf dem Land funktionieren? Der öffentliche Bus fährt zweimal am Tag. Wie soll man denn dann zum Arzt oder in den nächsten Ort kommen? Die Frage ist durchaus sehr berechtigt.
Richtig, da geht es nicht darum, Autos abzuschaffen, sondern es geht darum, dass der Gesamtanteil reduziert wird und überall dort, wo natürlich keine anderen Möglichkeiten bestehen und der öffentliche Nahverkehr nicht ausgebaut ist, braucht man und ist man angewiesen auf ein privates Auto. Gerade im ländlichen Raum kann man sehr gut auch durch Konzepte des Carsharings Menschen unterstützen. Gerade ältere Menschen im ländlichen Raum, die kein eigenes Auto haben, sich keins leisten wollen oder können, für die eine Fahrt die Woche zum nächsten Laden. Dort könnte man Carsharing zur Verfügung stellen oder eben kleinräumige Busse. Die Schweiz macht es vor, die haben diese kleinen Postbusse, die in jedes Dorf fahren, das können wir in Deutschland auch machen. Da geht es darum, wie finanzieren wir das? Wo nehmen wir das Geld her? Da ist wieder die Schuldenbremse in der Frage.
Das klingt schön, aber ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass man das tatsächlich umsetzen kann.
Ja, man kann es umsetzen. Es ist nur die Frage, wie zahlen wir das? Weil es ist natürlich dann nicht wirtschaftlich betreibbar, ein Bus, in dem dann vielleicht nur 5 Menschen sitzen, auch ein kleiner Bus. Und da geht es darum, wie viel ist uns Mobilität wert und geben wir als öffentliche Hand in das Gemeinwesen auch Mobilität Geld hinein und das müssen wir machen. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die Linke sagt klar, wo wir das Geld herholen wollen, bei den Reichen, bei den Vermögenden, über auch Schulden, die notwendig sind für Investitionen. Und das müssen wir machen, damit wir eben auch da rein investieren, dass Menschen sich mobil bewegen können und eben nicht abhängig sind von dem privaten Auto.
Das sind bei der Linken natürlich einige Themen, wo sie Geld rein tun wollen. Sie haben es gerade nochmal gesagt, wo sie das Geld herholen. Also ich glaube, bei der Pflege muss Geld rein. Rente auch, weil sie ja eine Mindestrente auch wollen, Rentenniveau anheben. Dann natürlich Mietendeckel, auch das wird kosten. Da habe ich noch eine Frage zu, die kommt von Guido Hasel aus Sindelfingen, der gerne fragen würde, wie hoch Sie denn meinen, dass die maximal zulässige Rendite einer Wohnung sein dürfte?
Also ich finde gering auf jeden Fall. Also so, keine Ahnung, vielleicht 1% oder irgendwas. Also sagen, ich finde nicht, dass jemand großartig Rendite machen muss auf Wohnraum. Wie gesagt, Wohnen ist zum Leben da für Menschen. Jeder ist angewiesen auf eine Wohnung und es sollte kein Objekt sein, wo man großartige Gewinne macht. Also eine sehr geringe Summe. Ich, wie gesagt, bin kein Steuerexperte, aber von einem Gerechtigkeitssinn her finde ich nicht, dass ein Eigentümer einer Wohnung über das Maß dessen, was notwendig ist, an Rücklagen, die man machen muss, wenn man eine Wohnung besitzt, weil auch dann immer wieder Dinge anstehen, wo man rein investieren muss in eine Wohnung, aber darüber hinausgehend dann groß Gewinne zu machen, finde ich nicht notwendig.
Mhm. SWR 1 Leute mit Luigi Pantisano von der Partei Die Linke. Letzte Runde. Und es gibt so viele Fragen der SWR 1 Hörerinnen und Hörer, dass wir noch ein paar mitnehmen wollen und stellen wollen. Zum Thema 1% Rendite bei Vermietung haben Sie gerade in den Raum gestellt, Herr Pantisano. Fragt Tanja aus Eberdingen, welcher Vermieter würde dann denn noch den ganzen Ärger und Stress, der oftmals mit einer Vermietung einhergeht, auf sich nehmen wollen und vermieten? Was sagen Sie dazu?
Ja, meine Frage, die sich stellt, ist, und unser Ziel als Linke ist es, dass mehr Wohnungen in öffentlicher Hand sich befinden und indem die dem freien Markt entzogen werden. Das heißt, umso höher der Anteil der Wohnungen, die einer Kommune, dem Land, dem Bund gehören würden, umso eher können wir die Preise regulieren und umso eher können wir dafür sorgen, dass die Mieten nicht steigen. Und somit ist meine Frage und meine Sorge, die ich habe, nicht die Renditechancen, die sich mindern bei Privateigentümerinnen, sondern eben, wie schaffen wir es, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der bezahlbar ist. Und den schaffen wir dann, wenn er auch in öffentlicher Hand ist, weil eine Kommune, ein Land oder ein Bund darf gar keine Rendite auf Wohnraum generieren, sondern muss dieses Geld reinvestieren und eben...
Aber sagen Sie das auch der alleinstehenden älteren Dame, die für ihr Alter vorgesorgt hat mit der kleinen Eigentumswohnung?
Nee, aber die Eigentumswohnung hat sie ja dann immer noch. Also sie hat ja einen immensen Wert, den sie dann ja dann sich dort geschaffen hat. Geschaffen hat übrigens dann eben meistens durch die Arbeit von anderen Menschen, die in so einer Wohnung leben und einen Teil ihres Gehalts, ihres Einkommens für eine andere Person einsparen. Also das ist aber der Effekt, der da stattfindet.
Okay. Lassen wir mal so stehen. Wir haben natürlich Fragen zu allen möglichen Themen, die wir heute besprochen haben. Hubert Kohler aus Horb am Neckar, der ärgert sich. Er sagt, sie leugnen offensichtliche Tatsachen, verharmlosen die tägliche Gewalt durch Migranten und erzählen was von 40.000 rechtsextremen Straftaten im Jahr. Wo sollen die denn sein, fragt er. Man bekommt gar nichts davon mit.
Naja, Menschen, die selbst nicht betroffen sind von Rassismus, bekommen das auch selten mit. Aber Menschen, die sehr wohl sichtbaren Migrationshintergrund haben, migrantisiert werden von der Außenwelt, erleben das. Ich selbst persönlich erlebe rassistische Erfahrungen seit vielen, vielen Jahren. Ich kriege Morddrohungen, ich werde beleidigt, ich werde angegriffen. Wir hatten in dem letzten Jahr sehr viele CSDs, um das mal zu nennen, sehr viele CSDs, die bundesweit stattgefunden haben in Ostdeutschland, in denen sich rechtsextreme Gruppen aufgestellt haben und die Menschen drangsaliert, verfolgt haben, Schwule, Lesben, Transmenschen unter Druck gesetzt haben, gewaltsam, gewalttätig geworden sind. Die passieren leider reell jeden Tag. Jeden Tag werden mehrere Flüchtlingsunterkünfte, wie gesagt, angegriffen, beschmiert. Meine Plakate jetzt zur Bundestagswahl werden mit Hakenkreuzen beschmiert. Mein Gesicht wird durchgestrichen. Das sind alles Dinge, die in dieser gesellschaftlichen Stimmung gerade da sind, präsent sind, reell sind, aber halt eben für einen Teil der Bevölkerung. Mhm. Diejenigen, die nicht migrantisiert sind, erleben das natürlich nicht.
Aber da muss man fairerweise wahrscheinlich sagen, dass das viele andere Politikerinnen und Politiker auch der anderen Parteien betrifft, aktuell dieses Phänomen. Oder würden Sie das nur für die Linke in Anspruch nehmen?
Nein, es passiert vielen Parteien, aber vor allem auch Menschen mit Migrationsgeschichte und Migrantinnen und Migranten, die kandidieren zu Wahlen für alle Parteien, die diese rassistischen Erfahrungen machen. Mhm. Und man muss aber auch sagen, in einem Punkt noch ergänzend, es ist auch die Frage, welche Straftaten heben wir in Medien hervor? Über welche diskutieren wir? Über welche diskutiert die Politik? Wie dramatisch ist der eine Fall im Vergleich zu einem anderen Fall? Und ich erlebe es seit Jahren, dass Taten, die von Migrantinnen begangen werden, weit anders diskutiert und in der Breite debattiert werden gesellschaftlich, wie Taten, die durch herkunftsdeutschen Menschen betätigt werden.
Da sind Sie d'accord mit SWR1-Hörer Peter Seib aus Ehrenkirchen, der auch schreibt, vor kurzem wurde eine schwangere Frau von einem Deutschen erstochen. Darüber wurde so gut wie gar nicht berichtet. Das Problem ist die einseitige Berichterstattung. Ich bin nochmal bei Bernhard Balle, der fragt, Jan van Aken, das ist Ihr Parteivorsitzender bei der Linken, der erwähnte, dass er und andere Abgeordnete der Linken auf einen Großteil ihrer Diäten, was über den Durchschnittsverdienst hinausgeht, verzichten. Wollen Sie das auch beibehalten?
Das werde ich auch machen, genau. Das habe ich auch angekündigt. Wir wollen oder wir sagen, dass überzogene Gehälter, überhöhte Gehälter zu einer abgehobenen Politik führen. Und deswegen wollen wir auch unser eigenes Gehalt, das wir bekommen im Bundestag, deckeln und begrenzen und mit der Summe, die drüber ist, einen Sozialfonds einrichten, um Menschen ganz konkret zu helfen, die gerade ihnen das Geld fehlt für eine Kaution bei der Miete oder Nebenkosten zu hoch sind und da eine Unterstützung benötigen. Da wollen wir ganz konkret als Linke bundesweit helfen. Das werde ich auch machen und beteilige mich daran, einen Teil meines Gehalts in den Sozialfonds einzuzahlen.
Ich habe eine letzte Frage, weil es jetzt aktuell ist, Herr Pantisano. Wir hatten gerade die Münchner Sicherheitskonferenz, jetzt sind wir bei der Außenpolitik und da gab es eine Rede, die ziemlich nachhallt, von US-Vizepräsident J.D. Vance, der sich klar in Richtung Europa geäußert hat und gesagt hat, mangelndes Demokratieverständnis unter anderem wegen bestehender Brandmauern zu den Rechtspopulisten. Ich frage Sie jetzt was anderes. Wie stellen Sie sich denn die transatlantischen Beziehungen jetzt mit der neuen Regierung, insbesondere unter US-Präsident Donald Trump, vor?
Die in eine Richtung gehen, und zwar müssen wir die US-amerikanische Führung von Trump und seinen ganzen Anhang ganz klar in die Schranken weisen und darauf hinweisen, dass ihr Weg, den sie gehen, indem sie Meinungen unterdrücken, wie beispielsweise in New York, was ich wirklich dramatisch und erschreckend finde, am Stonewall-Gedenkmal der Riots, auf denen alle CSDs weltweit begründen, das T für Transmenschen einfach vom Mahnmal abgenommen haben und die Menschen, die sich als transgeschlechtlich sehen, eliminieren und aus der Öffentlichkeit rausnehmen. Da begibt es sich in eine politische Ebene mit Putin auf einer Wellenlänge, und das müssen wir mit unseren Werten und unserer Haltung ganz klar zurückweisen. Wir lassen uns nichts von einem rechten und rechtsextremen US-amerikanischen Präsidenten und seinem Anhang sagen. Das erwarte ich auch von dieser und von der nächsten Bundesregierung, dass wir dort eine klare Position einnehmen. Diesen Weg wollen wir nicht mitgehen und lassen uns da auch nicht reinreden.
Das war Ihr Abschlussstatement, Luigi Pantisano von der Partei Die Linke. Die ganze Sendung gibt es dann ab heute Nachmittag zum Hören. Am Dienstag haben wir noch die FDP, am Mittwoch die CDU und am Freitag die Grünen. Und in einer Woche ist Bundestagswahl. Ich sage tschüss, einen schönen Sonntag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.